mir um das erfüllte Leben. Und bevor ich auf das erfüllte Leben eingehe, möchte ich euch ganz herzlich einladen in den nächsten Gottesdiensten. Bei uns geht es immer weiter. Wir gehen immer nach vorne. Wir erwarten immer was Neues von Gott. Und das Thema wird sein am Mittwoch, Aspekte der Gnade. Dann am Freitag wird das Thema sein um 19 Uhr, Befreiung von Bedrückung. Ich weiß nicht, ob du bedrückt bist oder wie du dich fühlst. Nicht nur, dass du gedrückt, das Gedrücktsein ist schön, aber das Bedrückt ist das Hässliche. Wenn einer von oben jemand irgendwie runterdrückt und runterwirft und so weiter, Befreiung von Bedrückung. Dann am Samstag wird das Thema sein, lerne die Segnung Gottes zu empfangen. Und je mehr du auf Empfang schaltest, desto mehr bekommst du. Wir müssen also Empfänger haben, empfänglich sein für die Gnade Gottes und die Wirkungen Gottes. Und ja, am Sonntag, mit Gott bist du wer? Bist du etwas Besonderes mit Gott? Und dann weise ich noch auf die Gottesdienste hin mit Josef Hetschkock. Donnerstag den 9., Freitag den 10. und Sonntag den 12. August, jeweils um 19 Uhr. Am Samstag werde ich predigen, da ist Hetschkock, Bruder Hetschkock, und am Sonntag früh dann auch in Leipzig, da dient dort, und dann kommt er wieder zurück und der Bruder wird von Gott gebraucht. Und ich finde es schön, dass wir als Brüder haben, die Erfahrungen haben, und wir lernen von Erfahrungen anderer. Das ist uns so ganz wichtig. Komm und sei dabei, lade auch andere ein. Lebe ein erfülltes Leben. Also nicht nur auf Sparflamme oder Reserve, nein, lebe in Fülle, was es auch immer heißt. Ich predige nicht das Wohlstandsevangelium, aber ich predige das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, das Evangelium ist Segen, das Evangelium ist Fülle, das Evangelium ist also, ja, genießen. Viele Christen können das Leben gar nicht genießen, die denken, das darf ich nicht und das darf ich, das darf ich nicht. Nein, ich möchte dir schon von vornherein sagen, du darfst alles, aber nicht alles frommt dich. Nicht alles bessert dich. Du darfst alles. Eng dich nicht ein. Und Gott ist kein enger Gott. Gott ist ein breiter, weiter Gott, tiefer Gott, langer Gott. Also die breite Höhe und die Tiefe Gottes sollst du kennenlernen, was er so alles zu segnen hat. Und deshalb ist es erfülltes Leben. Weißt du, nicht so Schmalspur-Christentum. Viele leben so ein Schmalspur-Christentum. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Also er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also wenn du Essen speisen möchtest für deine Seele, für die Ewigkeit, genieße Jesus. Jesus will genossen werden. Das Brot will genossen haben. Das Brot will also genossen werden, das Gott uns gibt und so weiter. Jesus sagt, kommt, seht und schmecket, wie freundlich ich bin und so weiter, was Gott alles so vorhat. Seine Worte sind Geist und Leben und auf seine Worte kann man sich also verlassen. Seine Worte sind ausgelebtes Leben, er hat uns vorgelebt, so macht man. Und so geht es mit Gott, wenn man auf Gott schaut und Gott vertraut. Also das sind diese Gedanken, die ich heute behandeln möchte. Mit Jesus überlebt man auch unmögliche Situationen, auch schwierige Situationen, auch unmögliche Situationen. Deshalb ist es gut, dass du den Herrn Jesus kennst. Leben musst du selber. Er hat uns vorgelebt. Er hat uns das Brot des Lebens angeboten, sagt, seht und schmecket, genießt, seid glücklich da drin. Und es ist so wichtig, er sagt, wer auf mich schaut, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Also ihr sollt leben, und ich werde bei diesem Wort bleiben, eigentlich versuche ich, ihr sollt leben, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und zwar richtig leben, wirklich leben. Göttliches Leben ist ein Muss. Dieses Ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist genauso, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht morden oder du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht begehren. Das Gleiche, du sollst leben. Lasst uns zusammen sagen, Herr, ich will leben und ich will gut leben. Und das ist ganz arg wichtig. Nicht nur ein Leben, wir können vegetieren. Und das ist auch ein Leben. So einfach gerade auf alle vier krabbeln. Nein, wir sollen richtig leben, aufrecht durchs Leben gehen. Du sollst leben. Ich lebe, sagt Jesus, und du sollst auch leben. Lebe ein gesundes Leben. Lebe ein ausgeglichenes Leben. Lebe das gute Leben. Also, guter Leben ist das göttliche Leben, das von oben kommt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Christus. Ich bin das Brot des Lebens. Also fang an, so dieses Leben zu leben. Lebe das göttliche Leben. Lebe nicht irgendein Leben. Lebe, und vor allem, was du nicht solltest, lebe dein egoistisches Leben nicht aus. Weißt du, ich. Und dann geht's immer die ganze Zeit, ich, mir, mein und so weiter. Nein, lebe dieses Leben nicht. Lebe das göttliche Leben. Göttliche Leben ist etwas Ganzes. Das göttliche Leben ist etwas Komplettes. Ihr sollt leben, weil ich lebe, sagt Jesus. Lebe nicht das Leben anderer Leute. Viele Menschen werden gelebt, anstatt dass sie leben. Hör doch auf, das Leben anderer Leute zu leben. Lebe dein eigenständiges Leben. Lebe das Leben, das Gott dir gegeben hat und das er von dir eines Tages fordern wird. Was hast du aus dem Leben gemacht, das ich dir gegeben habe? Ja, ich habe immer auf Matthäus Rücksicht genommen. Ich habe Schwester X oder Bruder Y Rücksicht genommen. Ich habe auf die gehört und auf die gehört, auf die aufgepasst und so weiter. Du bist kein Aufpasser und dass du nur jemand kopierst. Du bist ein Original. Überleg einmal, du bist ein Original und du sollst ein originelles Leben leben. Fang an. Und Originale, die fallen aus der Rolle. Johannes der Täufer, der hat wilden Honig gegessen und hat Heuschrecken gegessen. Der war ein Original. Und er hat einen Pelzmantel angehabt, Kamelhaarmantel. Und dann hat er einen Gürtel noch genommen. Er war anders als die anderen. Wenn du ein Original sein willst, du musst aus der Rolle fallen. Du sollst leben aus der Rolle. Aus dem Durchschnitt, du sollst überdurchschnittlich werden. Das ist der Plan und der Wille Gottes mit uns und für unser Leben. Hier, lebe nicht auf Kosten anderer, das gehört auch dazu. Lebe dein Leben mit deinen Mitteln, was du hast. Und lebe aus der Gnade Gottes, die du von Gott bekommen hast. Und nicht auf Kosten anderer, was die da haben. Aufgrund deiner Erkenntnis sollst du leben. In Johannes 14, Vers 19. Es ist noch eine ganz kleine Zeit, sagt Jesus, und dann werdet ihr mich, und da wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Also noch eine kleine Weile und dann gehe ich zum Vater. Der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen. Der ist nicht mehr hier. Den musst du nicht irgendwo in eine Kirche suchen oder in eine Gemeinde suchen. Nein, er ist beim Vater. Und nur durch den Heiligen Geist ist er noch bei uns. Ihr werdet ihn sehen. Und weißt du, wie du Jesus siehst? In dem Christen Jesus anfangen auszuleben. Das ist, wie die Welt Jesus sieht. Wir sollen seine Zeugen sein. Noch eine kurze Zeit und dann bin ich weg. Es ist gut, dass Jesus weggegangen ist, denn dann kam der Heilige Geist. Er ist zum Vater gegangen und jetzt sollen wir Jesu Leben weiterleben. So wie er vorgelebt hat, wie er uns vorgebetet hat, wie er uns vorgepredigt hat, wie er uns gezeigt hat, wie man umgeht, wenn man Probleme hat. Was macht man, wenn man Probleme hat? Man geht nicht zum Hinz und Kunz und Maya und Müller. Man geht zu ihm direkt, zu seinem Vater. Jesus ist auf einen Berg gestiegen, hat mit seinem Vater geredet und sagt, Vater, da habe ich unten Probleme bei den Menschen. Die glauben an mich nicht und so weiter. Und der Vater hat ihn gestärkt. Im Garten Gethsemane, da ging er auf die Knie und hat den ganzen Tag durchgebetet. Ich lebe. Ihr sollt jetzt leben. Ich habe mein Leben abgeschlossen, sagt Jesus. Ich bin zum Vater gegangen und bleib dort. Du trägst das Leben Jesu weiter. Durch Jesus trägst du die Ewigkeit weiter. Durch Jesus trägst du die Gnade weiter. Durch Jesus trägst du die Lebenskeime weiter und du verbreitest diesen Virus. Weißt du, du fängst jetzt Gott auszuleben durch Jesus Christus. Ich lebe. Ihr sollt jetzt leben. Und das ist dieses erfüllte Leben, dass man das tut, was man tun sollte. Und nicht, was die anderen schon getan haben oder noch tun werden. Nein, das, was du tun solltest. Finde dein Leben, dein Konzept, dein Lebenskonzept von Gott. Du bist für das Gute von Gott vorgesehen. Um die Werke des Teufels zu zerstören, bist du erwählt und berufen. Du bist berufen, sogar nach Psalm 91, ein langes Leben zu leben. Nicht nur ein kurzes Leben, ein langes Leben. Du sollst die Ewigkeit ausleben. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Dieses Leben sollst du leben. Nicht nur Sparflamme. Gutes und Barmherzigkeit. Weißt du, was das bedeutet? Nicht Geld und Dollar und Rubel und was weiß ich, Euro. Nein, Gutes und Barmherzigkeit. Das ist die Währung, die uns folgt. Das ist das Evangelium. Gutes und Barmherzigkeit. Das kannst du mit Geld nicht kaufen. Das kannst du auch gar nicht bezahlen. Das ist viel zu teuer. Das Gute, das will Gott in dein Leben hineinlegen. Gutes und Barmherzigkeit wird mein Leben folgen. Also dieses erfüllte Leben ist mehr als nur etwas Materielles. Du bist für ein gesundes Leben von Gott bestimmt. Für ein Leben mit Freude und Frieden und Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit. Ein harmonisches Leben, dass deine inneren Verletzungen geheilt sind. Weißt, wir sind so verletzt von Menschen, glaubt ihr das? Wir sind in diese Welt gekommen, keiner hat uns gewollt. Hat dich jemand gefragt, willst du geboren werden? Mich hat niemand gefragt. Verstehst du, wie ich zustande gekommen bin, das weiß ich auch nicht, das ist vollkommen egal. Ich bin nicht gefragt worden, willst du dort und dort geboren werden? Willst du in diese Familie rein? Das ist schon die erste große Verletzung. Die erste Vergewaltigung. Und wir werden laufend vergewaltigt in unserem Leben. Ich bin nicht gewollt worden. Und dann sagt Gott, ich habe dich im Mutterleib zubereitet. Trotzdem, obwohl ich gar nicht gewollt worden bin, hat er mich zubereitet. Hat mir alle Finger angeklebt, Hände und was weiß ich, Füße und alles mögliche, Ohren, Augen. Und hat mich wunderbar zubereitet. Weißt du, Gott wirkt auch in einem ungeplanten, ungewollten Leben. Und das ist das Evangelium. Du sollst ein Leben voller Freude haben, auch wenn du viele Wünsche nicht erfüllt bekommen hast. Kannst du mir sagen, gibt es einen Menschen überhaupt, dem alle Wünsche erfüllt worden sind? Auch bei einem Milliardär? Nein, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der wirklich glücklich ist. Ein superreicher, ein mehrfacher Milliardär, der wurde einmal gefragt bei seinem 70. Geburtstag, sind Sie wirklich glücklich? Bei so viel Geld müssen Sie ja glücklich sein. Sind Sie glücklich gewesen? Dann sagt er, wenn ich 10 Tage glücklich war in meinem ganzen Leben, aber das kann ich auch gar nicht behaupten, dass ich wirklich glücklich war. Immer wieder ist das Glück davongegangen. Ich war keine 10 Tage glücklich in meinem Leben, wo er sich alles kaufen kann. Er kann alles bezahlen. Weißt du, Glück ist nicht käuflich. Erfülltes Leben ist nicht käuflich. Ist eine Gnade Gottes, ein Geschenk. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Gott wirkt und arbeitet durch Offenbarungen, durch Impulse, weißt du, durch Eingebungen und durch Frieden. So wirkt Gott durch Frieden. Wie heißt es in meiner Bibel einmal? Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen sogar. Auch die Schwierigkeiten, auch Trauer und Leid, alles muss mir zum Besten dienen. Das Gute begleitet mich, und zwar von Gottes Seite aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber ich muss ehrlich sagen, der Herr ist mein Hirte, schon lange, Jahrzehnte schon. Aber mir fehlt manchmal vieles. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich lebe mit Spannungen, ich lebe mit Problemen. Ja, manchmal habe ich leere Hände und habe nichts. Verstehst? Und der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube immer noch, dass der Herr mein Hirte ist. Und ich glaube immer, dass mir nichts mangeln wird. Und jetzt möchte ich ein paar Wahrheiten sagen und einfach hier in dieser Predigt euch helfen zu verstehen. Wir leben in dieser Welt, auch wenn wir nichts haben. Und trotzdem, wenn wir wissen, alles liegt für uns bereit. Das Ganze, ein Depot. Diese Woche habe ich vom Depot gesprochen. Wisst ihr, was ein Depot ist? So ein Lager. Ganze Lagerhaus. Für uns ist ein Depot angelegt. Und das wartet schon auf uns, dass wir alles haben in Hülle und Fülle. Hier leere Hände, manchmal mehr denn je zuvor. Je mehr du mit dem Heiland gehst, mir wird nichts mangeln. Dieses Gebet Davids gilt erst für die Ewigkeit. Dort findet seine volle Erfüllung. Denn nicht alles bekommt man hier auf dieser Welt. Nicht alle Wünsche und Träume werden erfüllt auf dieser Welt. Gutes und Barmherzigkeit, die werden mir folgen. Aber alles dient zu meinem Besten. Alles dient zu meinem Besten. Weißt du, Gott bietet seinen Kindern keinen Ramsch an, keine Lumpen, keinen Abfall. Weißt du, das kannst du dem Roten Kreuz anbieten oder Caritas. Aber Gott bietet das nicht dir an. Gott bietet das Beste. Das Beste. Er bietet dir keine Steine. Weißt du, in Jesus sagt, und du wirst, wenn du um Brot bittest, wirst keinen Stein bekommen. Weißt du, was Steine sind? Lasten. Wenn Gott uns begegnet, wir kriegen keine Lasten. Keine Schwierigkeiten. Ja doch, wir kriegen Schwierigkeiten, aber wir kriegen die Kraft, diese Schwierigkeiten zu tragen und zu ertragen. Er gibt uns keine Schlange. Weißt du, was Schlange ist? Gift. Was einen kaputt macht, tötet, umbringt. Er gibt kein abgestandenes, stinkendes, bitteres Wasser. Er gibt uns frisches Wasser. Und tatsächlich, aber du bist gerade aus Ägypten ausgezogen, bist kurz beim Verdursten und dann kommen die Kinder Israel nach Mara. Das ist so eine Zwischenstation, eine Oase, eine der ersten 3 Oasen auf ihrem Weg ins gelobte Land. Dann kommst du nach Mara und dann willst du schöpfen und trinken und das Wasser ist stinkig und bitter. Das kannst du gar nicht genießen. Und weißt du, wie Gott führt? Dann sagt er, Moses, jetzt gehen wir in den Wald, wir schnitzen da ein paar Stöcke und du wirfst einen Stock ins Wasser und das Wasser wird genießbar sein. Und du siehst, ein Stock, weißt du, was ein Stock ist? Das Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi macht uns das Wasser, das bitter ist, kurz nach der Bekehrung, kurz nach der Entscheidung für Jesus, kurz nach der Wiedergeburt, das Wasser genießbar, das Leben genießbar. Verstehst du das? Dein Leben wird plötzlich genießbar. Du kannst was anfangen. Und dann, was ich dir heute Morgen sagen möchte, fang an, dein Leben übers Kreuz zu sehen. Seitenverkehrt. Nicht das, was glänzt, ist Gold, sondern das, was nicht glänzt, ist Gold. Nicht das, was dich aufbaut und nach vorne bringt, was du denkst, das wird mich nach vorne bringen. Das, was dich nicht nach vorne bringt, bringt dich nach vorne. Das, was dich umbringt, das ist nicht, was dich in den Himmel bringt. Also, du musst es übers Kreuz alles sehen. Unsere Augen, unser eigentlich das linke Auge und das rechte Auge, wir sehen alle Seiten verkehrt eigentlich. Und wir sehen alle auf den Kopf gestellt alles. Weißt du, wir sehen nicht richtig, wir glauben, wir sehen das richtig. Deine Beurteilung musst du vergessen. Du musst nach dem Urteil des Gehirns gehen, des Geistes. Und das Urteil des Gehirns und des Geistes ist total was anderes. Weißt du, wenn du Gott um Brot bittest, er wird dir etwas Genießbares geben. Glaub mir das, dass du was anfangen kannst. Er wird dir frisches Brot geben, er wird dir gutes Brot geben. Weißt du, und das Schöne dabei ist mit Israel, das Wasser aus dem Fels. Weißt du, das Wasser kam von oben, so wie bei uns heute Morgen. Von oben kam das. Also, weißt du, aus dem Felsen kriegst du frisches, lebendiges Wasser. Von oben, nicht aus einer stinkenden Quelle, wo andere reingespuckt und reingepinkelt haben oder sonst noch was gemacht hätten. Nein, du kriegst frisches Wasser, destilliertes Wasser, das von oben kommt. Halleluja. Quellwasser. Gott versorgt uns mit dem Besten, was wir brauchen. Aber wir sehen das manchmal nicht, weil wir nicht übers Kreuz sehen, weil wir das Kreuz nicht verstehen. Wenn du das Kreuz einmal verstanden hast in deinem Leben, hast du sehr viel vom Evangelium verstanden. Dann wirst du nicht alles annehmen und sagen, ja, das will ich haben, das will ich haben. Nein, da wirst du lernen zu verzichten unter Umständen. Gott will dich mit dem Besten versorgen. Gott gibt alles Mögliche, was du brauchst, von oben. Bei ihm kommt alles von oben. Alle Offenbarungen kommen von oben. Sterne stehen oben am Himmel. Ich habe noch nie in der Erde einen Stern gesehen. Aber ich habe Sterngucker gesehen, die haben sich einen Brunnen, ein Loch gegraben, dass sie sogar am helllichten Tag die Sterne begucken können. Und wenn du in einem tiefen Loch bist, dann siehst du die Verheißungen Gottes. Du bist manchmal gar nicht im Loch Gottes, deshalb siehst du die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber wenn du traurig bist, wenn du im Grab bist, in der Grube bist, und dann schaust du nach oben. Ich habe selber das nicht geglaubt, aber ich habe Physik, wir haben das durchgenommen und wir haben Brunnen gegraben und dann habe ich mich runtergeseilt, bin in diesem Brunnen und habe gesagt, Papa, so, am Himmel stehen sogar Sterne, am helllichten Tag. Du erlebst die Wunder Gottes in deiner Tiefe, im Tiefgang, nicht in der Oberfläche. Dinge, Informationen, die niemand wissen kann, die kommen von oben. Weißt du, Gottes Offenbarungen sind manchmal so Korrekturen an uns, in unserem Leben. Wir haben seinen Stern gesehen. Offenbarungen geschehen immer dann, wenn in deinem Leben nichts so ist, wie es sein sollte. Und das ist die Wahrheit, die ich dir sage. Göttliche Erscheinungen, Segnungen, Herrlichkeit Gottes kommen immer dann, wenn alles schief läuft bei dir. Wenn alles kontraproduktiv ist in deinem Leben. Da offenbart sich der Herr und zeigt dir, so soll es sein. In seine Wunden bin ich geheilt. Da wird der Rahmen mir gesteckt und gegeben, obwohl ich fast beim Krepieren bin. Offenbarungen sind so etwas wie Regentropfen für mich. Als es heute Morgen geregnet hat, ich zum Fenster rausgeguckt, habe gesagt, Herr, kommt jetzt die Sintflut etwa? Kommt etwa die Sintflut? Aber ich wusste, der Herr hat versprochen, es wird keine Sintflut mehr geben. Aber der Regen kommt von oben. Offenbarungen kommen von oben. Die fallen vom Himmel herab. Und das Wort Gottes sagt, und der Regen und Schnee wird nicht leer zurückkommen. Es wird etwas bewirken. Hast du mal über den Regen ein bisschen nachgedacht? Also heute Morgen in meiner Vorbereitung habe ich angefangen, über den Regen nachzudenken. Der Regen ist für die Pflanze unerlässlich. Die Pflanzen brauchen das, dann musst du nicht so viel gießen und sprengeln. Der Regen ist Niederschlag. Weißt du, da verdunstet irgendwo das Wasser. Überleg einmal, wie der Regen entsteht. Wird verdunstet und dann wird es zu dir als Wolke rübergetragen. Regentropfen kommen nicht einzeln zu dir. Regentropfen kommen immer in eine Wolke. Und weißt du, was das immer ist? Für mich ist die Gemeinde so eine Regenwolke. Die bringt Regen und in der Gemeinde regnet es runter. Wir haben heute wirklich buchstäblich erlebt. Es hat runter geregnet. Und ich finde es eine gute Illustration für heute Morgen. Für mich persönlich. Es regnet runter von oben auf die Pflanzen. Und die Pflanzen werden befruchtet. Weißt du, unser irdisches Dasein wird befruchtet. Nicht, dass man sich ärgert. Also, es ist unverschämter Regen. Warum fällst du runter? Der Regen kommt für die Pflanzen. Die Pflanzen brauchen, nicht die Menschen. Der Geist braucht Erquickung. Du brauchst Erquickung. Die Natur braucht Erquickung. Die Schöpfung braucht Erquickung. Es befeuchtet, belebt den Geist. Von oben kommt was. Halleluja. Gott gibt dir seine Gnade von oben. Die Stimme, die aus dem Himmel erscheint, von oben. Das ist mein geliebter Sohn, den sollst du hören. Der Ausgangspunkt des Regens ist irgendwo eine Wolke, die aufgetaucht ist, so aus Wasserkristallen sich gebildet und zum Himmel aufgestiegen und kommt wieder runter. Irgendjemand hat eine Erfahrung gemacht, ein Erlebnis gemacht, hat sich vorbereitet auf eine Predigt und die lässt jetzt los. Gemeinde. Und deshalb müsst ihr in der Gemeinde kommen, wenn ihr nass werden wollt, wenn ihr wachsen wollt. Deshalb ist die Gemeinde da. Da fällt der Regen, der Segen Gottes. In der Gemeinde verdichten sich die Offenbarungen des Herrn. In der Gemeinde. Der hat ein Zeugnis, der hat ein Gebet, der hat ein Lied, der hat eine Erscheinung, der hat eine Prophetie. Deshalb heißt es, wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas haben. Da soll niemand leer kommen. Du sollst irgendwas mitbringen. Was hast du mitgebracht heute Morgen? Vielleicht ein leeres Gefäß, naja. Aber du solltest nicht immer mit leeren Gefäßen rumlaufen. Hier werden Offenbarungen zusammengetragen und dann wird der ganze Leib des Herrn auferbaut in der Gemeinde, im Gottesdienst. Durch die Predigt kommt der Segen und der Regen herab. Weißt du, und da entsteht der Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10. Verstehst du, der Glaube? Nicht aus der Bibel, aber die Predigt kommt durch die Bibel. Das Logoswort wird zum Rema-Wort, wird lebendig, steigt auf und dann prasselt es runter. Und dann prasselt es runter. Und dann gibt Gott neue Offenbarung. Dann sitzt du da. Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Mir geht es oft, wenn Gott regnen lässt in meinem Leben. Dann sitze ich da und denke, das hast du noch nie gehört. Dann stehe ich manchmal da und sage, Herr, wie viel Zeit habe ich noch? Mein Leben ist viel zu kurz, um all das zu bringen, was du in meinem Leben aufsteigen lässt. Mein Leben ist viel zu kurz. Regen kann man nicht selber machen. Regen entsteht durch die Naturgesetze, durch die Naturkräfte, durch die Kraft des Heiligen Geistes entsteht auch der geistliche Regen. Du kannst es nicht produzieren. Ich kann natürlich einen Schlauch nehmen und euch abspritzen. Aber das ist kein Regen. Das ist kein Dauerzustand. Das ist kein Normalleben. Das Natürlichste ist, es kommt von oben und kommt von selbst. Es kommt von selbst. Und dass es in diesem Jahr so viel regnet, ich weiß gar nicht warum. Wolken müssen wachsen, Erkenntnisse müssen wachsen, damit der Regen kommt. Offenbarungen müssen wachsen und dann passiert etwas, das steigt vielleicht in der Nordsee oder im Atlantik oder im Pazifik oder weiß ich sonst noch wo, da steigt die Feuchtigkeit nach oben und dann kommt der Wind und der Wind bläst und bläst bis nach Berlin. Und dann geht's runter. Und bei Berlin, da wird das alles aufgehalten, weiter wollen sie nicht mehr, die Wolken, und dann geht der Segen runter. Und das nennt man Thermodynamik. Weißt du, der Geist Gottes, in der Natur ist schon das ganze Evangelium schon verewigt. Das Evangelium findest du schon in der Natur. Musst gar nicht so groß durch die Welt reisen und Predigten hören, Bücher studieren und sonst was. Schau nur zum Himmel und beobachte die Schöpfung und du wirst so viel Wahrheiten merken, das ist alles wie selbstverständlich plötzlich. Der Wind des Heiligen Geistes, Odem des Herrn. Offenbarungen werden durch die Einwirkungen Gottes geschenkt und verarbeitet. Und dann plötzlich jemand macht etwas durch, jemand geht irgendetwas durch, das gibt er weiter. Du sagst, das bin ich. Denn wir gehen alle, fast alle, den gleichen Weg. Der eine schneller, der andere weniger. Weißt du, plötzlich erlebst du, der hat doch die ganze Erkenntnis, genauso wie ich. Das hat Gott mir letzte Woche im Schlaf geschenkt, im Traum. Und das wird verarbeitet und weitergegeben. Und das ist nämlich dieser Kreislauf, dieser natürliche Kreislauf. Worte Gottes sind Offenbarungen, sind Lichtblicke, die irgendjemand erleuchten. Manchmal bin ich der Erleuchtete. Und dann muss ich mein Licht weiterscheinen lassen. Ich darf mein Licht nicht unter dem Scheffel stellen. Ich muss bekennen, was der Herr mir gezeigt hat und gesagt hat. Und dann, wenn ich das weitergebe, kriege ich wieder neue Informationen. Und unser ganzes Leben besteht nur aus Weitergabe. Weitergabe von dem, was Gott uns geschenkt und Gott uns offenbart hat. Offenbarungen sind unsere geistigen Antriebskräfte. Plötzlich, oh Halleluja, so wie ein Regentropfen. Jetzt fällt es in mein Leben hinein. Eine Gnade Gottes. Wir sind auf diese Welt geboren und wir haben einen Auftrag. Ich bin ja nicht gefragt worden, aber jetzt bin ich hier und jetzt habe ich einen Auftrag und einen Auftrag von Gott. Die Offenbarungen Gottes reden von etwas ganz anderem, von einer vollendeten Welt, von der Ewigkeit, von einer anderen Realität. Da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr, keine Operation mehr, gar nichts mehr. Vollkommenheit. Weißt du, wenn so ein Tropfen kommt, bringt er Botschaft von oben. Information von oben, H2O, von oben. Was? Durch Lehre und Information, durch Beschreibungen, durch Erfahrungswerte und durch das, was man entdeckt und erlebt hat, man bringt etwas weiter und gibt mal was weiter. Es ist genauso, wenn du eine Karte und Stadtplan nimmst. Weißt du, das ist totes Papier. Aber da steht, wie du zum Ziel kommst. Und dann gehst du diesen Weg und probierst und testest und du erlebst, ja, das funktioniert alles. Gott zeigt uns manchmal Negatives, damit wir das Positive erleben. Gibt so eine Karte und sagt, fahr da so diese Richtung, fahr mal links, bieg mal rechts ab und dann geradeaus und dann kommen sie schon an. Gott zeigt uns, dass wir das Negative einfach richtig einordnen müssen, richtig verstehen müssen, richtig begreifen müssen. Wenn kein Regen vom Himmel fällt, wächst auch nichts. Weißt du, man kann natürlich so Kulturen aufziehen, das tun die Leute in manchen Gegenden. Aber richtig ist es, dass es von selbst wächst. Dass es sich von selbst was entwickelt und dass Gott von selbst was schenkt. Und deshalb, der Regen kommt vom Himmel. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist eine Gabe Gottes, kommt von selbst. Da musst du nicht suchen, da musst du nicht anklopfen und sagen, bitte schick uns den Regen. Nein, Gott gibt es, wenn er es weiß, jetzt ist die Zeit, jetzt solltest du ein bisschen mal nass werden. Jetzt solltest du mal wachsen. In der Bibel ist die Rede von Frühregen und Spätregen. Habt ihr schon gelesen? Frühregen und Spätregen. Und weißt du, das gelobte Land wird ganz anders sein als Ägypten, hat der Herr gesagt. Das wird total anders sein. In Ägypten, dann habt ihr die Kanäle gesteuert, Wasser aufgehoben und Wasser umgeleitet und so weiter. Im Reich Gottes geht ganz anders alles. Es kommt alles von oben. Ist halt von der Gnade abhängig, von der Gunst Gottes abhängig, von der Güte Gottes abhängig, von der Barmherzigkeit Gottes abhängig. Wenn kein Regen kommt, kann das beste Samenkorn nicht aufgehen. Auch im Glauben sind wir vom Regen Gottes abhängig. In 5. Mose 11, Vers 14, so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, dass du einsammelst Getreide, dein Most und dein Öl. Ich will geben. Also wir sind von der Gunst Gottes abhängig. Geschwister, diese Gemeinde und wir als Gläubige, wir sind von der Gunst Gottes abhängig. Nicht von irgendjemand, sondern von der Gunst Gottes. Und ich will dir geben, Früh- und den Spätregen. Wir sind von dem Früh- und Spätregen abhängig. Und er kommt, wenn Gott es will. Der Frühregen und der Spätregen kommt, wenn Gott es will. Nicht, wenn die Menschen wollen. Die können sich hinstellen, Spätregen komm. Ja, Frühregen ist sowieso, den hast du schon hinter dir, den Frühregen. Aber den Spätregen. Und er kommt, wenn wir Gott gehorchen. Wenn wir die Wüstenstrecke durchgemacht haben. Da kommt, wenn wir ja geduldig waren, gewartet haben. Und das Klima in Israel. Also ich habe mal mir die Mühe gemacht und das Klima in Israel studiert, ein bisschen sich mich damit näher beschäftigt. Weißt du, wenn du das genau beobachtest, da kommt der Ostwind, der bläst aus der Wüste heraus und dann kommt es vom Meer wieder und das ist, was da gesteuert wird. Und dann sind einige Geheimnisse und dann siehst du, monatelang keinen Tropfen Wasser, da verdurstet man regelrecht. Aber das Land wird befeuchtet durch den Tau. Mir ist es passiert, als ich in Pakistan morgens um 3 Uhr wegfahre und will zum Flughafen, dann merke ich, sage ich, Geschwister, hat es hier geregnet? Die Straßen waren pitschnass. Warum? Der sagte, wir sind ja gelobtes Land, Pakistan, das gelobte Land. Weißt du, wir werden befeuchtet 8 Monate durch den Tau. Und da wächst alles. Und das siehst du nicht wie bei uns, dass jemand im Garten da einen Rasen gießt. Das wird befeuchtet durch den Tau. Weißt du, es ist ein Geheimnis, der Tau. Auch bei uns, in unserer Hemisphäre. Wenn du manchmal morgens rausgehst, da kriegst du nasse Füße. Weißt du, im Gras, da entsteht Tau. Tau ist ein Geheimnis. Im Paradies gab es keinen Regen. Das Paradies wurde benässt durch Tau. Erst bei der Sintflut kam der Regen. Ich will nur sagen, das Klima, denk über das Klima. Gott benutzt das als eine Botschaft für dich und mich für heute Morgen. Das Klima. Bis der Spätregen einsetzt, musst du warten. Kannst nichts machen. Da versiegt jeder Zufluss, versiegt jedes Bächlein, auch der Bachkritt, wo der Herr dich hingeschickt hat. Plötzlich ist da kein Wasser mehr da, da musst du zu der Witwe gehen. Lieber Elia. In Jakobus Kapitel 5, Vers 7 lese ich, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis er empfange den Früh- und den Spätregen. Der Ackermann in Israel ist geduldig, er wartet auf den Früh- und den Spätregen. Er weiß, was es auf sich hat. Er wartet. Oder Jeremia Kapitel 5, Vers 24. Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Früh- und Spätregen zur rechten Zeit gibt und uns die Ernte treulich und jährlich behütet. Weißt du, wenn es zu viel regnet, wird die Ernte versaut. Wenn sie zu wenig regnet, ist auch nichts. Und Gott weiß die richtige Dosierung in unserem Leben, in unserer Natur, in unserem Wesen. Gott weiß, was du verträgst und was nicht. In Joel Kapitel 2, Vers 3, ihr Kinder Sions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt. Und jetzt kommt diese verdichtete Wolke geistlich umgesetzt, der euch Lehrer gibt zur Gerechtigkeit, der euch unterweisen, die euch predigen, der euch belehren und so weiter. Und er gibt euch herab und sendet euch Früh- und Spätregen. Gott sendet es. Deshalb, Gott ist treu. Wenn du treu bist, ist Gott treu. Lies mal Joel 2. Es gibt Zeiten, wie in der Bibel. Weißt du, es gibt Zeiten wie in der Urzeit der Christenheit und es gibt Zeiten wie nach dem Sündenfall und der Herr arbeitet überall in allen diesen Dingen. Der Früh- und Spätregen ist ganz arg wichtig, damals in Israel und auch für uns geistlich, und gibt den Früh- und Spätregen zu seiner Zeit. Nicht zu deiner Zeit, nicht wenn du es bräuchtest, sondern wenn alles schon vertrocknet ist und die Blätter runterhängen. Lebe ein erfülltes Leben, das ist mein Thema. Lebe ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Vielleicht hängst du durch und sagst, lieber Gott, hab keine Lust mehr. Und schau doch Elia, da steht der Herr, ich habe für dich gekämpft und geeifert und gepredigt und gebetet und auf die Pauke gehauen. Und ich bin nicht besser wie die anderen. Herr, nimm meine Seele, lass mich sterben. Und da, wo er sterben wollte, plötzlich sagt der Engel, draußen ist Brot und Wasser. Etwas vom Himmel. Und geh raus. Nein, Herr, ich bin nicht besser wie die anderen. Ach, was soll das alles? Was soll das alles? Komm raus, Elia, komm raus aus deiner Höhle. Weißt du, Gott lockt uns aus der Reserve durch solche Dinge, wo wir uns verkrochen haben. Jetzt machen wir das Testament, schreiben wir unsere Biografie und jetzt danken wir ab. Komm raus aus der Höhle. Und dann geht er raus, frisches Brot. Also, man soll ja frisches Brot nicht essen. Aber das schmeckt. Das schmeckt. Kannst du ganzen Leib verspeisen. Frisches Brot. Und er hat gegessen und reingehauen. Und in dieser Kraft ging er 40 Tage und 40 Nächte. Du siehst, er ist nicht mehr derselbe. Und das war Spätregen beim Elia. Der wollte sterben. Der wollte abdanken. Der wollte heimgehen, aber das war neuer Anfang und das ist neuer Anfang in uns. Der Frühregen und der Spätregen. Verstehe diese Sache richtig? Weißt du, es kommt nicht alles auf einmal. Die Segnungen Gottes kommen nicht auf einmal. Gott arbeitet über Stufenweise. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Weißt du, er arbeitet so im Abschnitt, in Phasen. Er hat seine Zeit, auch seine Segnungen. Weißt du, das segnet und dann hält er mal eine ganze Weile nichts für uns bereit. Nur noch Tau, da musst du dich bücken und von Boden da ein bisschen Wasser schöpfen. Nicht alle Segnungen sind für jetzt. Vieles und das meiste sind für später. Weißt du, und das wollen wir als Christen manchmal gar nicht wahrhaben. Wir glauben, alles auf einmal. Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag geschaffen. Der Spätregen ist ein Geheimnis Gottes. Es kommt immer nach der großen Trockenheit und Dürre. Da kommt der Spätregen. Nach der großen Bedrängnis, wie es in der Bibel heißt, Matthäus 24, oder 29 und 30. Sogleich nach dem Tag dieser Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes. Dann kommt die Herrlichkeit. Aber zuerst bricht alles zusammen. Das ist das Geheimnis von Spätregen. Oder in Joel Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse. Und nach diesem allen will ich meinen Geist ausgießen und so weiter und auf alles Fleisch, auf die Söhne und Töchter und so weiter. Und sie werden weissagen. Zuerst wenn alles verdampft, alles verpufft, alles vergeht. Dann, nach diesem allen will ich meinen Geist ausgießen auf Jung und Alt, Groß und Klein und Jünglinge sollen Gesichter sehen und die Alten sollen Träume haben, meine Knechte und Mägde sollen weissagen. Dann kommt die Zeit der Heimsuchung. Dann kommt die große Erweckung nach der großen Dürre. Und wenn ich die Erweckungsgeschichten studiere, immer dann, wo die Leute sagen, jetzt ist Hopfen und Malz verloren, jetzt geht's alles in den Bach runter, jetzt machen sie alles dicht, jetzt hören sie alle auf, fängt eine Erweckung an. Als Darwin kam und sagte, die Evolutionstheorie, Karl Marx, Gott ist tot und so weiter, Religion ist Opium fürs Volk. In der Zeit des Abstiegs in London oder in England gab es mehr Kneipen und Alkoholiker als gesunde Menschen. In dieser Zeit brach eine Erweckung nach der anderen auf. Wenn die Leute nichts mehr glauben, wenn alle rauschgiftsüchtig sind, wenn alle kaputt sind, wenn alle ungenießbar sind, wenn alle unbrauchbar sind, wenn man mit Menschen nichts mehr anfangen kann, dann wird der Herr seinen Geist ausgießen und der Odem des Herrn. Erst wenn, guck mal, gab es nicht in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg geistliche Aufbrüche, nach dem Zweiten Weltkrieg Aufbrüche, nachdem die Mauer fiel und so weiter, gab es da nicht Aufbrüche nach diesen Krisenzeiten, dunklen Zeiten, die Zeit der Heimsuchung, des Spätregens? Wie lese ich weiter? Dann werden geschehen Zeichen und so weiter und der Herr wird seinen Namen verherrlichen. Menschen, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet und gesegnet. Der Spätregen ist die Zeit der Errettung. Das ist der Spätregen. Die Zeit des göttlichen Eingreifens. Die Zeit, wo sich der Himmel öffnet. Da hat gesagt, jetzt ist alles verloren. Unsere ganze Ernte ist kaputt. Unsere ganze Arbeit ist umsonst gewesen. Aber ich habe eines gelernt. Weißt du, es sieht so aus, alle Pflanzen stehen, die hängen nur noch. Die stehen nicht mehr, die hängen durch. Und plötzlich ist alles da. Wir alle brauchen den Eingriff Gottes, den Spätregen, dieses Übernatürliche, dass wieder alles in Ordnung kommt. Ich habe auf meinem Balkon, die habe ich diese Pflanzen noch nicht abgeschnitten. Eigentlich, das ist für mich mein Barometer. Und ich weiß ganz genau, wenn ich nicht gieße, dann hängt die Sonnenblume so richtig runter, wie ein Waschlappen. Die hängt wirklich wie ein Waschlappen. Jedes Blatt wie ein Waschlappen. Und ich habe gestern nicht gegossen, aber es hat geregnet und heute Morgen steht sie ganz stramm, weil es geregnet hat. Weißt du, und so sieht es auch bei geistlichen, ja, in der Gemeinde, in der geistlichen Welt genauso. Da hängen die Christen, oh, hab keine Lust zur Gebetsstunde, keine Lust zum Bibellesen, keine Lust in Versammlung, keine Lust, oh, mach du Pastor das. Und da hängen alle runter. Und dann gießt es, dann schüttet es, dann ist es eine Zeit der Heimsuchung. Und wir stehen kurz vor einer Erweckung, aber ganz anders, als wir gedacht haben. Es wird zuerst ein Abfall kommen. Die Bibel spricht vom Abfall. Da werden viele Tausende abfallen. Und dann in der Zeit des Abfalls beginnt die Zeit der Heimsuchung Gottes, wo der Herr erscheint. Vor dem Spätregen ist immer eine Dürre und so weiter. Der Spätregen ist die Regenerierung der Natur, die Restaurierung, die Wiederherstellung die und so weiter, das neue Wirken Gottes. Aber vorher ist Dürre da. Keiner will mehr ein christliches Buch kaufen oder lesen und so weiter. Ja, das interessiert mich nicht mehr, das interessiert mich auch nicht mehr. Die Menschen sind heute so desinteressiert, was an geistlichen Sachen betrifft. Die haben kein Interesse an göttlichen Dingen. Aber gerade das sind Zeichen, dass wir kurz vor einer Erweckung stehen, dass wir kurz vor einer neuen Bewegung stehen. Keiner will mehr, keiner betet mehr und so weiter. Und dann greift Gott ein, wenn keiner mehr kann. Pass gut auf, was ich sage. Und das zeigt sich, gerade so in der Zeit der Dürre, da zeigt sich, wer noch steht und wer noch bleibt und wer noch überlebt. Und bevor der Spätregen kommt, kommen Tage für uns Christen, die uns einfach nicht mehr gefallen. Bevor du Jesus siehst, kommt eine Zeit, eine Phase in deinem Leben, du willst nicht mehr leben, so wie Elia. Ich will dir heute mit Gottes Hilfe die Augen öffnen und dir die Wahrheit sagen, damit du nicht erschüttert bist und sagst, guck mal, was passiert mit mir jetzt oder mit uns? Was passiert mit dieser Welt? Was passiert mit Deutschland? Die Zeit der Erquickung kommt, wenn wir fast alle beim Verdursten sind. Die Zeit der Erquickung kommt, weißt du, und dann schmeckt dir, ist egal, was für Wasser, wo das herkommt, dann fragst nicht mehr, wo kommt es her. Hauptsache habe ich Wasser. Die Zeit der Erquickung. Gott greift ein, bevor du kurz stirbst. Bevor der Odem ausgeht von dir. Da greift er ein. Bevor du zusammenbrichst, bevor du abgestorben bist, bevor die Sonne untergeht und der Mond und so weiter untergeht und den Schein verliert und so weiter. Bevor nichts mehr da ist, der letzte. So, guck mal, die Witwe in Sarepta. Wann hat Gott bei ihr eingegriffen bei dieser Frau? Als sie ihre letzte Mahlzeit sich zurichten wollte. Gott greift immer im letzten Augenblick ein. Das ist Gott. Das ist Gott. Den musst du kennenlernen. Dann verstehst du zu leben, dann hast du keine Angst, wenn Dinge nicht so kommen, wie du gerne hättest. Gott greift kurz davor ein, bevor alles vorbei ist, bevor alle weg sind, bevor der Letzte den Geist aufgegeben hat. Ja, wollt ihr auch weggehen, hat der Herr seine Jünger gefragt. Und was ist dann passiert? Noch im selben Jahr kam eine Erweckung, da wurden 3000 gläubig, da wurden 5000 gläubig, da kam die Erweckung. Die Auferstehung Jesu, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und sie ging Schlag auf Schlag. Aber zuerst einmal Kreuzigung, Weltuntergang, die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Ich will dir hier einen Weg zeigen. Einen Weg zur Gesundheit, zum Aufleben, zum Erfolg, zum erfüllten Leben. Weißt du, du musst eine richtige Einstellung haben zu der Sache. Es muss ganz schlecht werden. Es muss furchtbar werden. Das ist die Situation. Und wenn es am furchtbarsten ist, da wird Gott eingreifen. Ob du es glaubst oder nicht, das lass dahingestellt. Weißt du, wenn du keinen Weg mehr siehst, dann tun sich plötzlich Wege auf. Plötzlich kommt der Wind des Herrn und blast die ganzen Blätter, den ganzen Mist, das ganze Zeug weg und du gehst gerade aus deiner Straße. Und ist sogar gepflastert noch dazu. Verstehst du das? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Weißt du, solange es uns gut geht, sehen wir überhaupt nicht, haben wir den Durchblick und Überblick verloren. Aber wenn es uns ganz schlecht geht, wenn wir nicht mehr weiter können, dann kommt die Zeit, wo der Herr uns anfängt zu führen, auf übernatürliche Art und Weise. Damit du weißt, wann und wie Gott eingreift. Und ich möchte sagen, leider Gottes nicht immer sofort. Nicht dann, wenn ich es bräuchte. Seine Uhren gehen anders. Sein Terminkalender ist anders geplant. Weißt du, Gott greift ein, wenn bei dir alles stagniert, wenn bei dir alles abnimmt, wenn du schwächer und schwächer wirst und du keine Wolke überhaupt, nichts am Horizont mehr siehst, da greift er ein und du sollst wissen, nach jeder Dürre kommt der Spätregen. Auch in deinem geistlichen Leben, nach jedem Durcheinander kommt die Ordnung Gottes. Nach jedem Chaos beginnt etwas ganz Neues. Nach dem Tod fängt das Leben erst an. Der Frühregen und der Spätregen. Du musst die Bibel richtig verstehen und richtig zu teilen. Weißt du, das eine ist für die Weizenernte, das andere ist für die Gerstenernte, das andere ist für die Traubenernte, das andere ist wieder für die Olivenernte. Die Zeit der Trockenheit zwischen Früh- und Spätregen ist die Zeit der heißen Wüstenwinde, den Ostwind und so weiter, das ist die Zeit. Und sagst, ja, aber das ist die Zeit des Reifens. Und wir brauchen auch eine Zeit des Reifens. Und diese Ostwinde aus der Wüste. Und in Palästina ist das interessant, da ist Tag und Nacht fast gleich, das ganze Jahr über, nicht so wie bei uns. Und da gibt es dann diese Temperaturunterschiede, ganz stark. Und da fällt der Tau, der Tau. Und Gott versorgt in der Dürrezeit dich mit Tau. Auf übernatürliche Art und Weise, durch die Spannungen. Und deshalb, jetzt hör mir gut zu, pass gut auf, damit du weißt nachher, was ich gepredigt habe. Weißt du, Gott versorgt dich geistlich mit Spannungen und zieht dich durch Hitze und Kälte, durch diese Wechselwirkung, durch den Tau, in der Zeit, wo kein Regen da ist, in der Zeit, wo nichts passiert, in der Zeit, wo nichts runterprasselt von oben, keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Inspiration und nichts, da versorgt er dich durch Krisen. Halleluja! Ihr schlaft alle, was? Es ist Sonntagmorgen, Geschwister. Wir sollen alle ausgeschlafen sein. Weißt du, was das ist? Diese Feuchtigkeit kommt auf ganz andere Art und Weise. Damit das Gemüse und die Früchte reifen. damit das alles passiert. Weißt du, es geschieht ganz anders. Hör, durch Spannungen wirkt der Herr in der Zeit des zwischen Früh- und dem Spätregen. Der wirkte hier durch Spannungen, durch innere Spannungen, liegst im Bett und bist schweißgebadet. Kennst du sowas? Ja, ja. Dieser Tau, das erlebst du sogar im Bett, wenn du richtig lebst. Diese Träume, da kämpfst du mit Engelsmächten ringst du, Satan schlägt mich mit Fäusten, das erlebst du in deinem Unterbewusstsein. Da musst du nicht einmal Apostel Paulus sein. Weißt du, und morgens stehst du auf und da fließen Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe. Ich bin in der Negev-Wüste mal unterwegs gewesen mit meiner Reisegruppe und ich hab von dem Mann was gehört. Ich habe hier jemand in Berlin jemand beerdigt und da sagte er, mein Vater ist Professor dort in Negev und so weiter und er hat ein Studium, also der hat eine alte Ruine sich gekauft und in dieser Ruine versucht er in der Wüste Gemüsegarten anzulegen. Und das macht er. Und den wollte ich besuchen und habe unterwegs besucht. Und wisst ihr, was der macht? Der hat kein Wasser. Er wohnt oben auf dem Berg. Aber er legt Steine so und so weiter, wie es in der Bibel mal, wie die Leute gemacht haben zu Urzeiten und alten Zeiten. Und auch durch Kondenswasser. Und überall Schläuchchen hat er gelegt. Und er hat Gemüse. Und sein Garten blüht und grünt und so weiter. Er versucht durch Luftfeuchtigkeit, also durch die Spannungen, versucht er Wasser zu produzieren. Jesus sagt, wer an mich glaubt, und hier habe ich die Schrift verstanden, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie der Pastor oder die Gemeinde oder Bruder, Schwester, Hinz und Kunz sagt, nein, wie die Schrift sagt, wer an mich glaubt, an Jesus glaubt, nicht an die alten Propheten und nicht an Moses und nicht an das Gesetz, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du, und das ist, da wird so kleinen Steinhaufen. Und ich habe tolle Informationen bekommen. Der hat mir erzählt, die Ukrainer, die alten Ukrainer, also die alten Slawen, die haben auch da in der Sommerszeit Wasser, wenn es Dürre war, Wasser auf diese Art gezogen wurde. Oder die Engländer, die Druiden, die haben die Geheimnisse gewusst. Und wir Menschen haben verlernt. Und dann sagte er, ich will das entwickeln. Weißt du, man könnte etwas machen. In Indien habe ich jemanden kennengelernt, da ist eine Gruppe oder eine Firma, die machen Kondenswasser. Die legen Folien aus und so billig, das ist billig herzustellen und die befeuchten die Landschaft, probieren, experimentieren. Das ist alles noch beim Experimentieren. Aber Gott hat schon längst alles gehabt. Feuchtigkeit aus der Luft herauszuziehen. In der Zeit der Hitze, der Dürre, der Trockenheit. Da wo nichts mehr läuft bei dir. In dieser Zeit hat Gott seinen Segen verheißen durch den Tau, durch die Spannungen. Wisst ihr, ich betone etwas ganz Bewusstes. Spannungen sind Segnungen. Wenn du bittest, Herr, segne mich, ich sag dir und ich warne dich, bitte, wenn du nicht bereit bist, Spannungen zu ertragen, bitte nicht Gott um Segen. Jeder Segen bringt Spannung zuerst. Jeder Segen. Die Kälte, die Ablehnung, die Verachtung, Spott und Hohn. Und das bringt dann Honig. Das bringt dann Kraft. Also, ich möchte eigentlich ein Stichwort dir geben, wenn du erfolgreich leben möchtest, ein erfülltes Leben leben möchtest, dann erwarte Spannungen. Nimm das Stichwort Spannungen. Egal wie, du wirst es sehen, da wirst du merken, du, ich kann Tau produzieren durch Spannungen. Weißt du, Jesus hat im Garten Gethsemane gekämpft. Wisst ihr, wie er gekämpft hat? Da ging Schweiß und Blut aus seinem Körper raus. Du siehst also, Schweiß und Blut, du produzierst durch diese Spannungen, dein Wille geschehe, Herr, ich will's nicht mehr. Also Herr, und dann kommt der Engel und stärkt ihn noch dabei. Blut und Wasser hat er geschwitzt. Blut und Wasser hat er geschwitzt. Du musst diese Bilder nicht nur so mystisch sehen, nein, sie sind sehr praktisch. Was sind die inneren Spannungen? Es sind deine inneren Kämpfe, deine Anfechtungen. Ja, Herr, ich glaube, aber ich kann es nicht glauben. Ich verstehe sowieso nichts. Das ist es. Hab keinen Durchblick. Ich weiß, es steht geschrieben. Du hast gesagt, sieh, ich bin bei dir alle Tage. Aber wo bist du? Und das ist eine Spannung. Es sind deine inneren Ängste. Ja, Herr, ich glaube. Und du kommst dir wie ein Kleingläubiger vor, wie die anderen in der Bibel auch. Bist innerlich zerrissen. Innerlich auf, da frisst dich innerlich auf, du sagst, Herr, ich will. Aber ich kann's nicht. Kennst du solche Situationen? Du kannst dir die Haare ausraufen und wirst doch nichts besser. Weißt du, das sind diese inneren Spannungen. Du machst dich innerlich fix und fertig und die Leute machen noch fertig. Am besten ist, du hörst den ganzen Quatsch von den Leuten nicht, lass das ganze Gesindel laufen und sagst, Herr, ich hab nur noch dich. Selbst wenn Himmel und Erde mir vergehen, ich werde nicht mehr auf die und die hören. Ich höre nur auf dich, Herr. Weißt du, wenn ich auf den höre, da sagt mir das und der andere sagt mir das, am Schluss werde ich verrückt und reife in eine Irrenanstalt. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Und verarbeite selbst innerlich deine Spannungen. Weißt du, innere Spannungen, das ist manchmal, dass du dich im Bett wälzt und nicht schlafen kannst, dass du innerlich fertig wirst und du sagst, ich verstehe die Welt nicht mehr. Oh Gott, ich bin nicht besser wie die anderen. Elia. So, wenn der schon, ein Mann des Glaubens, ein Mann, der ein Gebet sprach und Feuer vom Himmel holte, wenn der sagt, ich will sterben. Und wann war das? Kurz nach den Segnungen, nach dem Frühregen, gleich die Wüste eingesetzt. Jesus, wie war es beim Herrn Jesus? Aus dem Wasser, frisch noch patschnass, steigt er raus und der Geist, nicht der Teufel, und der Geist, der Heilige Geist, führte ihn in die Wüste. Der Heilige Geist, nicht der Teufel. Der Teufel hat sich auch nur rangeschlichen. Aber das war auch alles. Verstehst du? Spannungen, innere Spannungen. Der Herr Jesus hat, bevor er gebraucht wurde, bevor er gesegnet wurde, starke innere Spannungen durchgemacht. Und das machen alle Gotteskinder durch. Uns geht's nicht besser mit dem Herrn Jesus. Auch nicht schlechter. Es geht, weißt du, da musst du die ganzen inneren Verletzungen durchmachen und verarbeiten, die Missverständnisse, die ganzen negativen Erlebnisse. Oh, alles unterdrückten Gefühle. Das darf ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist mir verboten. Weißt du, du bist verzogen, nicht erzogen. Entschuldigung. Die meisten Leute sind verzogen. Weißt du, ihr Wille ist gebrochen worden. Ihre Liebe wurde, dieses kindliche Bewusstsein geraubt und genommen. Die sind verzogen, sie sind nicht erzogen. Und jetzt musst du wieder regeneriert werden. Und Bekehrung ist der Frühregen. Und jetzt, du wartest auf den Spätregen und dazwischen ist Tau. Da musst du immer vom Boden. Tau ist nicht in der Luft. Tau kommt nicht von oben, Tau kommt von unten. Durch die Spannungen. Kälte und Wärme und das in der Nacht. Tau kommt meistens gegen Morgen, wenn die Sonne nachher aufgeht und so weiter. Die ganze Nacht, da wälzt du dich, da kämpfst du und am Morgen beginnt der neue Tag in der Bibel. Aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag, da macht Gott wieder was Neues. Du erlebst deine Ohnmacht, erlebst deine Verachtung und musst es verarbeiten. Die bösen Worte, die musst du überhören und irgendwo in Akten legen. Oder wo du falsch verstanden bist oder falsche Bibelworte irgendwo im falschen Hals gekriegt hast. Oder die Sticheleien. Weißt du, das muss alles verarbeitet werden. Und da brauchen wir die Spannungen dazu. Pro und Contra. Oder wie meine These oder meine Erkenntnis ist, These, Antithese, Synthese. Das ist der Weg. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und dann wird es zu Tau. Dann wird es Synthese. Dann kannst du das Wasser genießen. Und dann, wenn die Hitze einsetzt, du hast noch Feuchtigkeit. Die anderen sind schon verdurstet, aber du, das sind da Fallen. Da weißt du, das Schöne dabei ist beim Tau, dann fällt es von oben, diese Tauperlen runter bis zu den Wurzeln. Und die Wurzel saugt es wieder auf. So schön eingelegt. Die Pflanze sorgt selbst für ihre eigene Feuchtigkeit, indem es die Spannungen, die Kälte und Hitze verarbeitet. Lebe ein erfülltes Leben. Echte Gläubige sind Tausammler. Tausammler, die ganze Woche über sammeln sie Tau. Durch diese Extremsituationen, wo sie durchgehen. Lauf doch vor Extremsituationen nicht weg. Operation, hab Angst, ich werde sterben. Nein, selbst wenn du deinen Todesstein unterschrieben hast, du wirst nicht sterben, sondern du wirst die Werke des Herrn verkündigen. Wir sind zum Leben berufen, zum Vorwärtsgehen. Wir sind berufen, in einer neuen Dimension aufzustehen. Wir leben zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, zwischen Tag und Nacht. Weißt du, wir leben dazwischen, aber wir schlafen ein, oh, wie wird's morgen weitergehen? Diese Spannung, die nimmst du mit und dann schwitzt die ganze Nacht. Und am Morgen ist Tau da. Am Morgen ist Wasser da. Du lebst zwischen diesen großen Ereignissen, Wir leben in einem Spannungsfeld zwischen Ja und Nein. Weißt du, du hast deinen Scheck, aber das ist noch nicht eingelöst. Du lebst da. Die Nachfolge Jesu kennt Höhen und Tiefen, kennt Lachen und Tränen, kennt Tag und Nacht. Das ist die Nachfolge Jesu. Die Nachfolge Jesu ist Hitze und Kälte, Hass und Liebe, haben und loslassen. Das ist die Nachfolge Jesu, wenn du das richtig kapiert hast. Weißt du, das ist bodennahe. Wahre Christen sind bodenbeständig. Die sind dem Boden nahe. Weißt du, da kommt Tau runter. Und du befeuchtest durch diese Tauperle deine Wurzeln. Die Tauperle fällt nicht extra auf die Erde, sondern sie geht schön an dem Stamm runter zu den Wurzeln. Und die Wurzel saugt es auf. Das ist meine Produktion. Meine Produktion. Das Leben. Geschwister, schaut euer Leben an, seid ehrlich zu euch selber. Das Leben ist voller Wechselfälle. Voller Wechselfälle. Aber alles geht vorbei. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Und nach jeder Dürre kommt der Spätregen. Halleluja. Ist voller Wechselfälle. Es gibt schlechte und gute Sachen, was passiert. Und wir müssen uns mit der Vergänglichkeit arrangieren. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Und wir pendeln. Wir sind keine Zauberer und Magier und Okkultisten und Spiritisten. Aber wir pendeln. Wir gehen von dem Extrem zu diesem Extrem. Das muss ich alles durchmachen. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Aber wenn es nicht, dann lass es auch bleiben. Wir wissen, was kommt und wir wissen, was geht. Und wir wissen, ich kann das nicht behalten, selbst wenn ich das möchte und alles geben würde, ich kann es nicht behalten. Und in diesem Spannungsfeld sind die Helden groß geworden, die Glaubenshelden Gottes. Weißt du, sie hatten die Verheißung, aber was hier? Nichts gesehen, nichts gehabt. Wo war sie? Sie hatten aber die Verheißung. Sie hatten den Scheck, aber wo ist das alles? Sie hatten die Voraussetzungen, sie hatten es schwarz auf weiß, sie wussten es ganz genau und sie wussten es noch gar nicht da. Wo ist das? Guck mal, sie haben die Verheißung, große Verheißungen über Jesus bekommen, aber wo war er? Nicht alle sind so wie der Simeon. Und nun lässt du deinen Diener heimfahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Sind nicht alle so begnadigt und gesegnet. Also wir leben zwischen Glauben und Schauen. Wir glauben, Herr, wir vertrauen dir, aber wir sehen es noch nicht. Es ist noch nicht, wir haben es noch nicht in der Hand. Paulus sagt, ich kann beides. Ich vermag beides. Ich kann glauben, ich kann mich Gott verlassen, aber wir sind, die nichts haben und doch alles haben. Das sind die Kinder Gottes, die leben, die sind so Gratwanderer. Zwischen Welten. Oder wie Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dazwischen spielt sich unser Leben ab, unser Alltag. Unsere Situation, wo wir uns befinden, das ist dazwischen. Weißt du, der Teufel möchte, dass du alles das verdrängst, dass du nicht darauf eingehst und dergleichen. Der Teufel möchte, dass du diese Spannungen nicht durchmachst und durchlebst. Gottes Plan ist, dass du durch Spannungen hindurchgehst. Durch diese Wüste musst du durch. Da musst du durch. Weißt du, Gott will dich einfach führen. Und er sagt, mein Kind, lerne mir zu vertrauen. Vertraue mir, ich bringe dich schon durch. Und wir stehen manchmal zwischen Selbstliebe und Gottesliebe. Soll ich mich selbst lieben, soll ich Gott lieben? Weißt du, so pendeln wir da. Selbstliebe, Gottesliebe. Weißt du, du musst zwischen Gottesdienst und Götzendienst herausfinden. Was ist Götzendienst und was ist Gottesdienst? Und nicht jeder Götzendienst ist Gottesdienst und nicht jeder Gottesdienst ist ein Götzendienst. Herausfinden, so viele Ungereimtheiten. Und es geht für den Sohn in Matthäus Evangelium 21, Vers 28. Der sagt, Vater, ich tu's und hat's nicht getan. Und der andere, der gesagt hat, ich tu's nicht, der hat's getan. Weißt du, weil sich überlegt hat, was wird mein armer Vater machen? Wenn ich nicht tue, dann hängt er wieder. Und so, du siehst, also das ist dieser Kampf, in dem wir drinstecken. Tu ich's nicht. Und vielleicht hast du schon oft gesagt, Herr, ich werd's nicht machen. Und was machst du? Du legst sogar die Hände ab. Du rennst und du bist nicht mehr zu bremsen, weil etwas passiert ist, du hast eine Entscheidung getroffen. Ich kann doch meinen Gott nicht beleidigen. Sag doch deinem Gott ab. Weißt du, was der Hiob zu seiner Frau gesagt hat, als sie das so sagte? So reden alle alte Weiber oder dumme Weiber, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst. Weißt du, sag doch deinem Gott ab. Haben wir nicht das Gute vom Herrn empfangen, sollen wir auch das Schlechte nicht annehmen? Und das ist ein Geheimnis beim Hiob drin. Wir müssen lernen, beides von Gott anzunehmen. Das Gute und das Schlechte. Alles andere ist Weibergeschwätz. Entschuldigung. Das ist nur dummes Geschwätz. Weißt du, du musst lernen, entgegengesetzt leben. Du sagst Nein, und wie oft hast du in deinem Leben Nein gesagt und hast doch getan? Wie oft? Sei doch ehrlich. Und wie oft hast du Nein gesagt und dann doch Ja gesagt? Da gehe ich nie mehr hin, Herr Matur, das rutscht mir im Puckel runter. Kenne ich solche Leute. Und was ist? Kommst aber alle vier gekrochen. Darf ich wiederkommen? Jemand hat mir geschrieben, darf ich wieder zu Ihnen kommen? Wo ich kommen wollte? Lass es bleiben. Die werden sich schon drauf finden. Die werden merken, was sie vermissen. Ja, Amen. Die werden merken, was sie vermissen. Weißt du, diese beiden Söhne in der Bibel, die haben eine Botschaft für Christen von heute. Jesus ergreift für die Nein-Partei. Oder für die Neinsager-Partei. Weißt du, nicht die immer Ja, Ja, Ja sagen. Es werden nicht alle, die Ja, Ja sagen, in das Reich des Himmels kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Wie oft hast du gesagt, ja, ja, Herr, ich tue das, ich mache das, ich opfer das und ich mache meinen Beitrag. Ja, 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 ja. Der Herr pfeift auf solche. Der Herr will Leute haben, die zuerst Nein sagen und dann nachher Ja sagen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Die nicht nur Ja, Ja sagen. Weißt du, warum steht nicht Nein, Nein sagen? Die immer Ja, Ja sagen. Ich lass mich taufen, ich lass mich konfirmieren, ich lass das, ich lass das, ich lass das. Nein, du lässt es nicht und du es trotzdem. Verstehst du das Geheimnis? Die edlen Menschen sind, die Nein sagen und die sie zuerst These, Antithese und dann Synthese. Verstehst? Wir haben im Geist die Verheißung. Wir wissen ganz genau, was Gott will. Wir sind voller Hoffnung. Und doch habe ich gar nichts. Wenn du genau mich fragst, was hast du? Ich kann nichts auf den Tisch legen. Ich kann gar nichts auf den Tisch legen. Wir haben also den Geist der Verheißung, Römer 8 und so weiter. Da heißt es, aber auch wir, obwohl wir die Erstlingsgabe im Geist haben, seufzen wir in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne Gottes offenbar werden. Wir haben die Verheißung, oh Herr, es ist alles so schwer, alles so hart, alles so unmöglich. Wir seufzen. Und weil wir seufzen, kommt der Heilige Geist, seufzt mit uns mit. Er vertritt uns beim Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen, wenn du nachher Römer 8 weiterliest. Wir seufzen, aber wir haben die Erstlingsgabe. Überleg einmal, du hast die Erstlingsgabe. Du hast die Anzahlung Gottes für deine Seligkeit, für deine Herrlichkeit. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung heißt es weiter. Aber die man schon erfüllt sieht, aber ist keine Hoffnung und so weiter. Ach ja, lieber Paulus, was du da diskutierst. Und so weiter. Wir harren, wir haben's und wir harren. Komisch. Da muss man nur Tee auswechseln. Harren und haben. Verstehst du? Wir harren, aber wir haben's. Kind Gottes, lern mit Spannungen zu leben und lern mit Gegensätze zu leben. Das ist ganz arg wichtig in dieser Zeit, in dieser Welt, in der du lebst. Mit Gegensätzen. Wir haben's und wir seufzen trotzdem. Weil wir noch nicht am Ziel sind. Wir haben das vor Augen. Ich weiß ganz genau, dort hinten ist es. Aber ich bin noch nicht dort. Wir gehen auf das Ziel zu. Wir arbeiten auf das Ziel zu. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Wir haben die Erstlingsgabe. Wir sind Anwärter, wir sind Kandidaten. Wir sind in der Endrunde, in der Finale bereits schon. Wir laufen jetzt auf die Goldmedaille. Halleluja. Aber wir sind in solcher Engphase, auch wenn wir in der Endphase sind. Jetzt wird's erst dichter. Weißt du, der Läufer, der kann seine Runde drehen. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Aber die letzte Runde ist die wichtigste Runde. Jetzt geht's aufs Ziel. Und da wird alles dran gesetzt. Da wird jetzt alles dran gesetzt. Wir haben's. Wir haben die Erstlingsgabe. Wir haben die Richtung. Wir sind in Fahrt. Wir rollen. Es geht. Aber wir sind noch nicht dort. Wir haben die Verheißung. Die Verheißung des Vaters. Den Heiligen Geist. Wir haben das.
Der Heilige Geist, wir beten in Sprachen, wir sprechen schon die Sprache, wir haben es schon gelernt, aber wir sind noch nicht im Ursprungsland. Ja, wir sind versetzt an himmlische Örter. Das mag sein, aber ich bin noch nicht dort, wir sind im Geist schon versetzt, in Gedanken versetzt, im Bewusstsein versetzt, aber der Körper ist noch nicht angekommen. Der Körper ist noch nicht angekommen. Alle Angebote Gottes ohne Ausnahme sind wertlos, wenn wir sie nicht annehmen. Die Angebote Gottes, weißt, Gott bietet an und jetzt müssen wir das Angebot annehmen. Und in dem Augenblick, wo du es angenommen hast, da hast du es immer noch nicht. Du sagst, ja, ich akzeptiere dieses Angebot. Wer gerettet werden will, der muss zuerst mal der Verkündigung glauben und die Errettung annehmen und sagen, ja, ich will mich bekehren. Und dann beginnt der ganze Bekehrungsprozess. Ich will mich bekehren. Und dann beginnt das erfüllte Leben. Und dann wird jeden Tag was nachgeschüttet, bis du überläufst vor der Herrlichkeit Gottes. Du bist nicht auf einmal voll, so wie hier heute nicht alle Kübel sind voll geworden mit Wasser. Wir pendeln zwischen Erkenntnis und Erfahrung, zwischen Wissen und Anwendung, zwischen Glauben und Schauen, zwischen Theorie und Wirklichkeit. Wir pendeln. Wir sind Pendler. Immer noch unterwegs. Und das erlebst du tagtäglich. Das passiert im Alltag immer wieder. Und wir leben in einem Spannungsfeld. Wir sind eingebürgert in der Welt Gottes, aber wir sind noch nicht dort angemeldet. Oder, ja, angekommen. Wir sind noch nicht angekommen. Wir haben das Ziel im Visier. Wir haben die Erstlingsfrucht. Und die Frucht ist wunderbar und gut. Und wir spüren, das ist das Beste, das Allerbeste, was es auf dieser Welt gibt. Aber wir sind noch nicht. Ich habe schon gekostet. Ich habe die Kostprobe schon erlebt. Ich weiß, wie das schmeckt. Ich habe die ersten Eindrücke. Ich habe schon Ahnung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich habe den Auferstandenen gesehen. Und wenn er lebt, werde ich auch leben. Und jetzt jage ich ihm nach. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott hat uns schon etwas gegeben und hat sich verpfändet und gesagt, so, das ist jetzt dein Stück, das gehört dir. Wir sind bei Gott zu Hause, aber wir sind hier in dieser Welt noch Fremde. Obwohl die Welt auch Gott gehört. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde, aber das sieht man noch nicht so viel. Sei ehrlich. Wir leben zwischen den Welten, also oben und unten, hier und dort. Zwischen dem Kommen Jesu und der Verheißung und was es auch immer ist. Weißt du, dazwischen ist der Heilige Geist, der Tröster, der uns zur Seite steht. Beruhige dich. Komm runter. Lebe vom Tau. Du hast die Erstlingsgabe. Wir pendeln zwischen den Welten Gottes, zwischen der Verheißung und Führung und Bewahrung und Versorgung und Schutz Gottes. Ja, aber Herr, manchmal werde ich angeschossen und manchmal werde ich angegangen. Und Paulus sagt, und ich werde noch angegangen mit dem und dem und dem. Ich weiß nicht, mit was du angegangen wirst. Unser Leben ist nur, was wir hier durchmachen, was Gott uns gegeben hat, nur ein bisschen Vorgeschmack. Und wir werden hier zubereitet für die Regentschaft eines Tages am Thron Gottes. Wir haben die Erstlingsfrucht. Und Brüder und Schwestern, wir haben bereits die Erstlingsfrucht. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes. Jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist, ob er jetzt in Zungen spricht oder nicht spricht. Du kannst noch viel mehr haben. Du musst dich nur dem mehr öffnen. Du musst dich mehr nur öffnen. Weißt du, und jetzt musst du die Rolle einüben. Du musst jetzt den Platz einnehmen, der für dich im Himmel vorgesehen ist. Wir sind versetzt an himmlische Örter, aber du sitzt noch nicht auf dem Stuhl dort. Du musst jetzt lernen, wie man auf dem Stuhl richtig sitzt. Welche Haltung man einnimmt, wenn man mit Christus regiert. Weißt du, wenn du dort auf dem Stuhl sitzt und pucklig bist und nicht die Augen aufhebst und nicht schaust und nicht guckst und was weiß ich alles, weißt du, dann wird dir auch kein Teufel und kein Engel und kein Dämon, niemand wird dir folgen. Du musst Autorität einnehmen. Und das lernst du jetzt schon, hier auf dieser Erde Autorität zu gebrauchen. Gebrauche die Macht, die Gott dir gegeben hat, die Vollmacht. Weißt du, viele möchten gerne was Besonderes sein. Aber die machen nichts dafür. Wir haben die Erstlingsgabe. Denk an Daniel. Daniel war ein Gefangener in Babylon. Und dann wird der servierte König sein Essen, aber die anderen Brüder auch, die anderen drei andere Jünglinge, weißt du, sie sind alles gleich. Aber die sagen, König, wir werden nicht von deiner Speise essen. Du, das war Autorität. Der Kellner ist in Ohnmacht gefallen. Wir werden von deiner Speise, das ist nichts für uns. Wir sind Juden, wir essen koscher. Und das, ihr habt gar nicht richtig gekocht, die Sache. Wir essen nicht dieses Gefräß. Und wir trinken nicht von deinem Wein, wir trinken lieber Wasser. Und weißt du, was da passierte? Diese Daniel und seine Freunde, die waren 10-mal klüger als die anderen. Warum? Sie haben gelernt, nicht alles zu fressen und zu schlucken und zu saufen, was die anderen sagen. Und die anderen Juden, das Judentum, was wir heute als Judentum haben, ist nichts anderes als Babylon. Das ist alles, der Talmud und alles ist in Babylon geschrieben, die ganzen Gesetze und Verordnungen vor, die ganze Pharisäertum ist aus Babylon. Google, schau mal nach im Internet, wenn du das wissen willst, da geht mir das nicht groß an. Alles ist babylonisch. Da ist nichts israelitisch und nichts jüdisch, nichts also biblisch, alttestamentlich. Alles, was das Judentum heute hat, ist alles babylonisch. Aber Daniel und seine Freunde, die haben gesagt, wir nehmen nichts vom König. Wir lassen uns nicht assimilieren. Wir passen uns nicht an. Und in Daniel war ein anderer Geist. In dir und in mir muss ein anderer Geist drin sein. Und nicht der Geist der Deutschen oder was weiß ich, der Kapitalisten und Materialisten und Kommunisten und Sozialisten und Faschisten und Katholiken und Protestanten. Nein, in uns muss ein anderer Geist sein, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, und das kriegst du nur den Heiligen Geist, wenn du bereit bist, nicht das Gesüffe und nicht das Gefräße zu dir nehmen. Das ist nichts für uns. Lieber fasten wir. Wir verzichten. Du glaubst gar nicht, was Verzicht für eine Macht ist. Verzichte. Und nein, lieber nicht. Daniel und seine Freunde, und sie wurden klüger, sie wurden bedrängt. Weißt du, sie wurden getestet auf, und sie wurden geprüft auf Herz und Nieren. Da fallt runter, betet meinen Marduk an, diesen Götzen, und die sagen, nein, mach mal nicht. Das war Spannung. Überlegt, 120 Nationen, als sie anfingen zu trillern, wie bei der Olympiade und so weiter, und das ganze Theater, dann fallen sie alle nieder. Und nur drei Brüder bleiben stehen. Und wo sind die Menschen, die stehen bleiben und die nicht niederfallen und die ihre Knie nicht vor dem Götzen beugen? Wo sind die Menschen? Kaum noch. Aber die drei blieben. 120 Nationen, die unter diesem Herrscher waren. Betet an! Also wir geben euch noch eine Gnadenfrist. Noch einmal. Und jetzt, wenn die Musik einsetzt, fallt nieder. Und die Musik setzte ein und die blieben stehen. Du musst dir vorstellen, was für innere Kämpfe die zwei durchgemacht haben. Oder die drei durchgemacht haben. Was die alles durchlebt haben. Alle Augen gucken, alle Kameras sind auf sie gerichtet. Gab's keine, aber lassen wir mal. Verstehst du? Alle gucken jetzt. Die drei, jetzt stehen sie im Blickpunkt des Universums. Aber die drei Brüder bleiben stehen. Und der Ofen wird 7-mal heißer gemacht. Der König ist wütend. Du betest nicht unsere Götzen an? Nein. Lebe ein erfülltes Leben. Wenn du dein Leben verlieren willst, bete den Götzen an. Aber wenn du dein Leben erhalten willst, dann bete die Götzen nicht an. Und die Brüder blieben stehen. Ich kann mir vorstellen, die haben Augen zugemacht, die sagen, jetzt ist alles egal. Wann ist das egal? Und weißt du, du kannst überleben, wenn dir alles egal ist. Du überlebst alle Katastrophen und Tests und Feueröfen und Löwengruben, wenn dir alles egal ist. Die blieben stehen. Alles wurscht, macht. Und da wurden sie gefesselt, in den Ofen geworfen und geht raus, ihr Verfluchten. Und die gehen rein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und während sie reingehen, die Fesseln fallen ab. Und das Feuer versenkt sich. Und dann kommt der vierte Mann dazu, der Herr Jesus Christus oder Erzengel Gabriel oder Michael und Raphael oder wie sie alle auch heißen mögen. Irgendeiner der Söhne Gottes stand plötzlich, weißt du, und die Kraft des Feuers. Und jetzt kommen sie raus. Und jetzt kommen sie raus. Und Sadrach, Meshach, Abednego, Gott war mit euch. Und jetzt kommt Kette um Kette, Gold um Gold, Spange um Spange, Orden um Orden. Weißt du, du kannst auf diese Orden pfeifen, was die Leute dir geben. Weißt, aber die hatten alles. Die sind gleich zu Ministern geworden. Oder wie war das mit Daniel, als der aus der Löwengrube rauskam? Der ist auch gleich zum Präsidenten geworden. Weißt du, wenn du dich bewährst, erst dann hast du Erfolg. Erst dann hast du Segen. Erst dann hast du Anerkennung. Erst dann hast du Ruhm. Erst dann hast du Gold und Silber. Das schmeißt man dir nach, aber du brauchst das ganze Plunder nicht. Ha, das ist auch Christentum. Aber du lebst in einem Spannungsfeld. Überleg, was für Spannungsfeld Daniel durchgemacht hat, dass er nicht aufgehört hat zu beten, hat weiter gebetet. Kinder Gottes hören nicht auf, in dem zu tun, was sie immer schon tun. Die lassen sich nicht unterbrechen. Auch wenn ein Engel vom Himmel kommt. Die lassen sich nicht stören in ihrer Führung. Deshalb, weißt du, du sollst nicht an Engel glauben. Engel sind gut. Aber wenn jemand kommt und sagt, ein Engel ist mir erschienen und du sollst das tun und sollst das tun, hör auf mit diesem Blödsinn. Auch wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch was anderes erzählt, er ist ein Lügner, ein Verführer, ein Verirrter, ein Dämon. Wir glauben nur an Jesus, an sein Wort und das, was der Heilige Geist uns eingibt. Und jetzt muss man leben. Und was der Heilige Geist uns eingibt, ist in Spannungen leben. In Spannungen leben. Jona lebte in Spannung. Raus aus dem Boot, schmeißt mich raus, rutscht mit Puckel runter, ich will kein Prophet sein, macht mit mir, was ihr wollt. Ich bin zwar Gott jetzt untreu geworden, aber mir ist ja egal, schmeißt mich raus. Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Weißt du, wenn Menschen dich aufgeben, Gott gibt dich nicht auf. Und da war ein Fisch, der hat schon gewartet, schon wahrscheinlich schon eine ganze Woche. Ist er neben dem Schiff hergeschwommen. Weißt du, wir leben und Erlösung in Jesus ist ein Sein und ein Werden zugleich. Die Erlösung in Jesus ist ein Sein und ein Werden zugleich. Das ist das Wunder, die Sensation, diese Spannung, die du durchträgst. Gläubige sind ständig in diesem Spannungsfeld. Römer 8,33, wir sind in der Rechtfertigung, wir sind vor Gott nicht mehr angeklagt und so weiter, wir sind freigesprochen, aber Leute verdammen uns noch und verurteilen uns noch. Und so weiter. Und dann sagt Paulus, wer kann der Auserwählten Gottes verdammen? Aber sie werden verdammt. Man versucht sie von Gott zu trennen. Wir sind in dieser Welt, wir werden in dieser Welt als Fremdkörper betrachtet, obwohl wir auch Teilhaber dieser Welt sind. Und jetzt kommen die Spannungen. Ich lebe in der Spannung zwischen Zukunft und Gegenwart. Wir haben die Erlösung, Epheser 1,7, und wir jagen nach der Erlösung. Wir sind Heilige und wir jagen nach der Heiligung. Das musst du verkraften und verdauen und verarbeiten. Wenn du das schaffst, bist du auf dem Weg der Heiligung. Wir haben das ewige Leben, wir haben das ewige Leben ergriffen und trotzdem, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Das bleibt uns nicht erspart. Wir sind Söhne Gottes, Römer 8,14, und wir haben die Erstlingsgabe und so weiter und wir erwarten die Sohnschaft vom Himmel, die Gotteskindschaft vom Himmel. Wir sind wiedergeboren. Aber wir erwarten die große Wiedergeburt. Ich sag dir, was Großes steht noch davor. Der Spätregen wird kommen. Wenn du diese Bedrängnisse, dieses Elend, alles überlebt und überstanden hast. Wir sind im Reich Gottes, Hebräer 12, 22. Und wir erleben, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Ja, ich spüre so viel und ich weiß, das kribbelt und kitzelt und juckt in mir und reizt. Und ich bin voller Spannung und ich vibriere. Aber... ja, wir suchen mit Abraham die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Wir sind unterwegs, wo ist die Stadt? Wir durchwandern ganz Kanaan, wir durchwandern, wir gehen bis nach Ägypten und wir gehen wieder rauf. Wo ist die Stadt, deren Baumeister Gott ist? Alle haben gelebt in der Spannung, Geschwister, und wir müssen lernen, Spannungen zu verkraften und zu verarbeiten. Gegenwart und Zukunft. Christus, der Erstling in uns, wir haben den Glauben, wir haben die Hoffnung, wir haben die Zuversicht und wir wissen, weißt du, er wird offenbar werden eines Tages, ihr werdet den Menschensohn sehen in den Wolken des Himmels kommen, aber zuerst, nachdem alles hier kaputt gemacht wurde. Bis es hier nichts mehr gibt, die Sonne ihren Schein verliert, bis wir wieder eine Eiszeit haben, Und eine Klimakatastrophe oder sonst noch was. Du musst vorstellen, was da beschrieben wird. Da wird regelrecht eine Klimakatastrophe beschrieben. Wenn das alles passiert ist, denk nicht an, das ist mein Untergang. Jetzt wird die ganze Menschheit ausgelöscht. Gott wird nicht zulassen, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Der Teufel möchte die Menschheit auslöschen. Dann hat er Atombomben gebaut, hat er das gebaut und das gebaut und das bauen ließen. Und einfach die Menschheit zu vernichten. Gott wird nicht zulassen. Er hat den Menschen geschaffen als die Krone seiner Schöpfung. Und der Teufel hat auf diese Krone abgesehen. Und jetzt musst du lernen, in diesem Spannungsfeld mit Gott zu leben. Denn deine Kämpfe sind im Grunde genommen überhaupt nicht deine Kämpfe. Es sind Kämpfe Gottes. Es sind Kämpfe Gottes, Brüder und Schwestern. Weißt du, dass Gott ist eingegriffen, aber weil der Teufel Gott nicht beikommt, greift er dich an. Gott ist ihm zu weit weg. Aber dich um die Ecke, dich erwischt es. Weißt du, unsere Stellung, wir sind gestorben und doch leben wir. Wir sterben sogar tagtäglich. Wir sind neue Menschen und wir werden erneuert. Das ist dieses Spannungsfeld. Tagtäglich. Wir sind Heilige Gottes und wir jagen nach der Heiligung und werden geheiligt jeden Tag und beten, geheiligt werde dein Name. Lernst du dazwischen, verstehst? Du bist jeden Tag ein Kind Gottes und wachst als Kind Gottes auf, aber manchmal kommen andere Sachen in deinem Leben. Christus wohnt in uns und dann Kolosser 1,26 und dann er soll in uns wohnen, der nächste Vers. Vers 27, 1. Kolosser 1, 27. Weißt du, und jetzt, wir hoffen, wir glauben, wir vertrauen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber das ist manchmal sehr weit weg. Und doch ist er da. Wo ist euer Glaube? Im Boot. Du musst nur den Glauben wecken. Und Jesus steht auf und der Sturm wird gestillt. Der Glaube erlebt so viele Spannungen. Und wir müssen uns immer wieder dazwischen entscheiden, zwischen Himmel und Erde. Wir müssen hier durch. Der Christ lebt hier auf Erden und doch ist er an himmlische Örter versetzt. Und doch weiß er, dort ist mein Zuhause, dort sind meine Lieben. Weißt du, der Tod kann uns die Lieben nicht nehmen. Der Tod kann uns nur den Körper eines lieben Menschen nehmen. Aber unsere Lieben, und das Herz, die Persönlichkeit, das Wesen, kann der Tod uns nicht zerstören. Die sind alle bei Gott. Halleluja. Weißt du, hör nicht auf die Frommen, was sie sagen. Hör auf das Wort Gottes. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Aber jetzt sind doch alle irgendwo in der Unterwelt. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und jetzt musst du das verarbeiten. Das musst du irgendwo einordnen und unterbringen. Weißt du, wir haben Spannungen zwischen Zeit und Ewigkeit. Die Zeit ist für uns Menschen, aber Gott lebt in der Ewigkeit. Und das musst du zusammenbringen, Zeit und Ewigkeit. Das sind alles Bruchrechnen. Du musst diesen gemeinsamen Nenner finden. Wenn du den gemeinsamen Nenner, größten und kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner findest, dann ist es okay. Paulus sagt in 2. Korinther 6, wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind wie Sterbende, wie Traurige und doch sind wir fröhlich. Wir sind, wir haben nichts und wir haben doch alles. Mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Geheimnis. Und das ist, was ich gelernt habe und immer noch lerne. Ich muss euch sagen, ich habe es noch nicht ausgelernt. Aber ich bin in diesem Lernungsprozess. Der Heilige Geist hilft mir, ständig, permanent mit Widersprüchen zurechtzukommen. Widersprüche zu verkraften, Widersprüche irgendwie auszugleichen, auszubalancieren, Gleichgewicht zu finden, Harmonie zu finden. Und ich drehe so lang, bis ich den Punkt erreicht habe, ja Herr, es ist okay. Und weißt du, wo bei Jesus dieses okay war? Er hat Wasser und Blut geschwitzt, als er sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott hat für dich seinen Plan und sein Plan muss für dich geschehen. Und niemand darf dir seinen Pläne auf dein Leben überstülpen. Du bist du und du bleibst du und bleibe du. Und versuch niemand, dass jemand dich vergewaltigt und zwingt und du musst jetzt so werden wie wir. Wir sind nicht bei der Heilsarmee, dass man eine Uniform bekommt. Weißt du, dass sie alle gleich aussehen. Nein, wir sind originale Geschwister. Gott segne die Heilsarmee. Weißt du, ohne den Heiligen Geist, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest und der Heilige Geist nicht diese Balance in deinem Leben schafft, wirst du verrückt. Und das sind viele Christen geworden schon, weil sie nicht geschafft haben. Ja, weißt du, das Wollen habe ich wohl, aber mir fehlt das Vollbringen. Und ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Fluch des Todes? Und dann ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Und ich sage dir eins, deinen Körper wirst du hier lassen, dein Geld wirst du hier lassen, das Materielle wirst du hier lassen, du wirst alles hier lassen, deine Beziehung wirst du hier lassen, du wirst deine Kinder da lassen, deine Freunde da lassen, deinen Partner da lassen, deine Gemeinde da lassen, du wirst alles da lassen, was du aufgebaut hast, das muss alles durchs Feuer. Und das, was bleibt, dafür kriegst du Lohn. Alles muss durchs Feuer. Und alles muss sich bewähren, muss sich behaupten, und durchs Feuer, da knistert's. Weißt du, wir haben diese Woche von Legierung gehabt. Weißt du, Heiliger Geist will uns zu einem neuen Material machen. Zu Jesus-Material. Und da wird geschmolzen bis 1500 Grad, und da wird von dir geht was verloren, von Jesus geht was verloren, Jesus kommt in dir und du kommst in Jesus, und dann entsteht Kupfer. Jesus-Legierung. Und genau das ist, was Gott will. Der Heilige Geist arbeitet so lange durch Spannungen, so lange durch Missverständnisse, so lange durch Verletzungen, so lange durch Auf und Ab, bis du am Ziel bist. Der Heilige Geist gleicht alles aus, der Heilige Geist macht alles verständlich, der Heilige Geist bringt alles zum Funktionieren, der Heilige Geist macht unsere sterbliche Leiber lebendig, Halleluja. Der Heilige Geist macht deinen sterblichen Körper lebendig. Weil wer so lebt, der lebt erst mal ein erfülltes Leben. Der sagt, oh, weißt du, ich habe alles. Erfülltes Leben ist nicht, dass du immer nur Geld hast. Weißt du, von den Heiligen, also Abraham, Isaac und Jakob, von diesen Patriarchen, da heißt es einmal, und sie waren lebenssatt. Das ist ein erfülltes Leben. Sie waren lebenssatt. Sie haben Höhen mitgemacht und sie haben Tiefen durchgemacht. Sie haben 100 Jahre gewartet, bis der Junge kam und dann und so weiter. Sie haben so viel Enttäuschungen erlebt. Sie haben so viel Mist gemacht und so weiter. Sie gingen rauf und runter. Und sie starben. Abraham starb ein erfülltes Leben. Er starb lebenssatt, nicht lebensmüde. Kinder Gottes werden nicht lebensmüde. Die werden lebenssatt. Weißt du, ich habe das gehabt, ich habe das verloren, ich habe wieder das gewonnen. Ach, weißt du, da ging's drunter und drüber in meinem Leben. Ich bin lebenssatt. Als ich 60 wurde, hat jemand gefragt hier, ich weiß noch wie heute, was würdest du anders machen? Und ich musste, zuerst habe ich gedacht, was werde ich anders machen jetzt in den nächsten Jahren? Und da kam mir ein Impuls, überhaupt nichts. Ich werde genauso leben, wie ich bisher gelebt habe, denn ich möchte nichts vermissen. Ich möchte keine Höhen vermissen, aber ich möchte auch keine Tiefen vermissen. Und es gibt keine Höhen ohne Tiefen. Ich möchte nichts vermissen. Ich möchte alles mitnehmen, was mir das Leben anbietet. Ja, aber was würde es trotzdem anders machen? Gar nichts. Ich würde noch mehr das Leben genießen, noch mehr die Gelegenheit nutzen, noch viel intensiver leben. Das würde ich vielleicht machen. Und ich würde mir nicht so viel von Leuten vorschreiben lassen. Das würde ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich würde mein Leben voll gestalten, wie ich das gestalten möchte. Würde durch dick und dünn gehen. Würde manchmal vielleicht mit dem Kopf durch die Wand versuchen zu gehen. Und selbst wenn ich mir den Schädel einrenne, ich werde es trotzdem probieren. Ihr lasst mich nicht unterkriegen. Weißt du, alles andere, was die anderen dir so aufdiktieren und wie die dich führen. Weißt du, du bist kein Hampelmann. Hör doch auf, ein Hampelmann oder Hampelfrau zu sein. Weißt du, der Herr will dich führen. Und der Herr lockt dich mit Seilen der Liebe. Und sagt, komm her, mein Junge. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Weißt du, du erlebst Erquickung, wenn Gott dich führt. Ein erfülltes Leben. Und dann wirst du, wenn du stirbst, keine einzige Träne vergießen. Da wir sagen, danke Herr, ich bin lebenssatt. Ich habe Enttäuschung gehabt, aber ich habe Freude gehabt. Ich habe Hass gehabt, ich habe Liebe gehabt. Ich habe alles gehabt. Weißt du, gibt's noch irgendetwas, das ich noch nicht gehabt hätte? Weißt du, so haben Abraham und so haben die Patriarchen gesagt, gibt's doch irgendetwas, weißt du, der Isaak, da wurde ein Brunnen nach dem anderen zugeschüttet und er hat wieder aufgegraben, ein Frust nach dem anderen, aber er starb lebenssatt. Jakob, betrogen. Selbst ein Betrüger. Er starb lebenssatt. Auch das gehört dazu. Er hat alles genossen, alles gehabt. Und Gott will, dass du alles hast. Und wenn du in die Ewigkeit gehst, Herr, fehlt mir noch was? Und der Herr sagt, dir hat es gar nichts gefehlt. Du hast alles gehabt, was du gebraucht hast. Alles, was nötig war in deinem Leben. Lebe ein erfülltes Leben. Fang an, ein erfülltes Leben zu leben. Auch wenn du viele unerfüllte Wünsche hast. Und je mehr unerfüllte Wünsche du hier auf dieser Erde hast, desto mehr Erfüllung im Himmel hast du. Desto mehr Glück. Deshalb ist es gar nicht so wichtig, ob deine Wünsche hier auf Erden erfüllt werden. Wichtig ist, dass du nachher im Himmel all deine Wünsche erfüllt bekommst. Weißt, im Himmel. Da wirst du alles haben. Da wirst du beide Hände haben, beide Füße haben, ganzen Kopf noch haben. Du wirst alles haben. Und sogar die Haare. Was glaubst du, warum in der Bibel drin steht, alle Haare sind auf unserem Kopf gezählt? Der Herr Jesus wird dir alle Haare wieder auf dem Kopf wachsen lassen. Stell dir mal vor, die Haare, die dir ausgefallen wird, was für ein Buschel du haben wirst. Und Haare sind ein Zeichen der Macht. Weißt du, du wirst Autorität haben. Du wirst glänzen und strahlen. Man hat dich hier fertig gemacht, zur Schnecke gemacht, aber du wirst eine Antilope sein in der Herrlichkeit. Weißt du, diese unerfüllten Wünsche, deshalb sei gar nicht so böse und traurig, wenn man dir deine Wünsche nicht erfüllt. Gott wird alle deine Wünsche erfüllen. Gott wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Halleluja. Das ist der Tag X, der Tag des Herrn, was kommen wird. Lass uns aufstehen. Du sollst ein erfülltes Leben leben. Halleluja, halleluja. Vater, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du Jesus gesandt hast und dass du den Heiligen Geist uns gegeben hast und dass wir ein erfülltes Leben leben dürfen. Jetzt und heute und hier und nicht nur hier. Selbst wenn es hier nichts passiert, wir wissen, bei dir in der Herrlichkeit wird es einmal wunderbar sein. Halleluja, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich habe ein Foto, hat mir jemand geschickt von einem Grabstein und das war interessant. So ein Grabstein habe ich noch nie im Leben gesehen. Da stand, war ein Kreuz und dann im Kreuz war es geschrieben, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Geschwister, Brüder und Schwestern, das Beste kommt noch. Halleluja. Praise God. Gott möge uns segnen. Haben wir noch ein Lied?